Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Ja, ich spiele hier in Nürnberg im Posaunenchor, weil ich schon 45 Jahre Trompete spiele und weil ich da meine Frau kennengelernt habe.
Ich habe eine kaputte Stimme und kann nicht mehr singen. Und das war der Grund, warum ich mich entschlossen habe, das klingt jetzt fromm, Gotteslob, eben auf andere Weise zu machen mit der Trompete.
Ich bin schon seit über 30 Jahren im Posaunenchor dabei und noch zu DDR-Zeiten in der Jugend angeworben worden von einem Freund. Und da war es so, da war das Freizeitspektrum nicht so groß. Und nach einem zähen Start bin ich froh, dann dabei geblieben zu sein.
Der Posaunenchor der St. Johannes Friedenskirche in Nürnberg.
Und das ist für mich ein Kernding vom Posaunenchor, die soziale Anbindung. Hier lerne ich Fränkisch, hier lerne ich eine neue Welt kennen, aus dem Rheinland stammend.
Ja, ich bin im Posaunenchor, weil es eine Familientradition war und natürlich auch, um den Leuten draußen den Glauben etwas näher zu bringen und mit der Musik mehr Freude zu machen.
Also ich habe in der Familie und in der Verwandtschaft unheimlich musikalische Menschen und die lächeln gerne, wenn ich sage, ich spiele im Posaunenchor, weil es ist halt schon ein bisschen primitivere Musik, habe ich das Gefühl, lassen die mich spüren und das kränkt mich oft ein bisschen und ich meine auch in der Kirche, oder in manchen Kirchen, wenn so musikalische Pfarrer irgendwo sind vielleicht, dass die sich nicht im Klaren sind, was sie an einem Posaunenchor überhaupt haben. Die kommen Woche für Woche, die treten so und so oft auf. Die sind aus allen Berufen, in allen Altern. Wo gibt es so eine Gemeindegruppe? Und es wird meiner Ansicht nach viel zu wenig gemerkt und wahrgenommen.
Schönheit und Schrecken des evangelischen Blechs. Über Geschichte und Gegenwart der evangelischen Posaunenchöre. Von Thomas Klatt.
Schon im Ersten oder Alten Testament spielen Blasinstrumente eine wichtige Rolle. Mit lautem und klarem Ton zur Verkündigung der Gegenwart Gottes.
Und bei ihnen waren 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Aus dem zweiten Buch der Chronik. Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in der Feste seiner Macht, lobet ihn mit Posaunen. Psalm 150.
Seitdem hat der Lobpreis nie aufgehört, auch nicht in und um Kirchen. Im 15. Jahrhundert stiegen die Türmer mit ihren Bosunen in die Höhe. In der Renaissance und im Barock kamen die Stadtpfeifer hinzu. Im Thüringer Wald, Württemberg und in der Oberlausitz bildeten sich im 18. Jahrhundert erste sogenannte Dorfkirchenmusiken. Der Begriff Posaunenchor wurde dann erstmals in der Herrenhuter Brüdergemeinde geprägt.
Einen weiteren Schub brachte die sogenannte Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts mit ihren Jünglingsvereinen. Immer mehr Dorfkirchen wollten ihren eigenen Posaunenchor. Die neue Ventiltechnik machte es möglich. Die ehemals exklusiven Blechblasinstrumente wurden zu Volksinstrumenten. Mit den ostwestfälischen Pfarrern Eduard Kuhlow und seinem Sohn Johannes Kuhlow erfasste das Posaunenchorfieber dann endgültig das gesamte Deutsche Reich. Die Kuhlows gelten als die Gründer der evangelischen Posaunenchorbewegung in Deutschland, sagt Christoph Schmidt, Bläserreferent bei der evangelischen Jugend in Stuttgart.
Vieles, was die beiden angeregt haben und angedacht haben, bestimmt unsere Arbeit bis heute. Zum Beispiel die C-Notation und die Partiturschreibweise. Das sind Dinge, die wir vor allem Johannes Kuhlow, aber auch seinem Vater natürlich zu verdanken haben.
Johannes Kuhlow, der sogenannte Posaunengeneral, verordnete eine für alle lesbare Partitur. Die Idee, wer in einem Posaunenchor mitspielen kann, kann dann in jedem Posaunenchor mitspielen.
Wir Posaunenchöre sind dank Johannes Kuhlow die weltweite Ausnahme in der Notation. Unsere Leute denken ja oder tendieren dazu zu denken, dass wir eigentlich recht hätten mit der Notation, aber wir sind die Ausnahme. Also Johannes Kuhlow hat ganz mit Absicht beschlossen, seine Leute in C zu notieren. Der Rest der Welt aber notiert fast alle Instrumente in ihrer Grundstimmung. Kuhlow hat es aus zwei Gründen gemacht. Er wollte einerseits das Zusammenspiel mit den Vokalchören und der Orgel erleichtern. Und es ist tatsächlich ein großer Vorteil dieser Notation, dass wir die gleichen Noten verwenden können wie die Chöre und wie die Orgel. Ein weiteres erklärtes Ziel von ihm war, seine Jünglinge damals von der Militärmusik fernzuhalten. Also da, wo die Sünde stattfindet, wo geraucht und gesoffen wird, da sollen die nicht mitmachen können.
Johannes Kuhlow war Vegetarier und trank keinen Alkohol. Nicht nur das verband ihn mit Adolf Hitler. Der oberste deutsche Kirchenblechbläser war Antisemit und glühender Anhänger des Nationalsozialismus. Kuhlow nahm eine Posaunenfassung des Horst-Wessel-Liedes in seine Notensammlungen auf. Berühmt das Foto, aufgenommen auf dem Obersalzberg. Johannes Kuhlow bläst zur Ehre des Führers sein Kuhlow-Horn. Eine so große Nähe Kuhlows zur NS-Führungsriege war Christoph Schmidt, dem Posaunenexperten in Stuttgart, nicht bewusst.
Also ich würde vermuten, dass die frühen Posaunenchöre, also vom späten 19. Jahrhundert bis Mitte 20. Jahrhundert, das war schon eher eine deutschnationale Geschichte. Ich kannte das Kuhlow-Horn, dieser Bezug zu Psalm 150. Ich hatte keine Ahnung, dass Kuhlow erklärter Nationalsozialist war, Antisemit, ganz früh in die NSDAP eingetreten ist, den Führer besucht hat und auch so mit dieser Kaiserreich-Brille den Führer so als Geschenk Gottes gesehen hat. Ein knallharter, überzeugter Nazi. Man hat es einfach aktiv unter den Teppich gekehrt, man hat nicht drüber geredet.
Pfarrer Steffen Pospischil, der Obmann des Posaunenwerks der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands, beantwortet eine Anfrage des Deutschlandfunks so.
Ich gebe Ihnen völlig recht. Bei der Aufarbeitung der Geschichte der Bläser im Dritten Reich ist sicher noch einiges zu tun. Diese Aufarbeitung ist im Gange und die Debatten über den Umgang mit den Herren Kuhlow und ihren Zeitgenossen wird durchaus kontrovers geführt.
Nach 1945 versuchte man in der Posaunenchorarbeit einen Neuanfang. Dass man zur Ehre Gottes für Volk, Führer und Vaterland geblasen hatte, der Versuch, diese Vergangenheit zu bewältigen, fand kaum statt. Noch heute heißt es auf der Webseite des EPID, also des Evangelischen Posaunendienstes in Deutschland,
Johannes Kuhlow gab mit seinen Posaunenfragen einen umfassenden Leitfaden für die Arbeit mit Posaunenchören heraus. Er verknüpfte diese Arbeit mit der Jünglings- bzw. Jungmännerarbeit in den erweckten Gemeinden und hob dabei immer den missionarischen Impetus der Posaunenchöre hervor.
Wundert mich total. Vielleicht liegt es auch daran, dass man sich nicht an diese Ikone Kuhlow rantraut. Diesen großen Gründervater und sein Horn und dass man sich nicht rantraut, dass man ihn nicht beschädigen möchte. Aber man müsste das, glaube ich, tun.
Anne Höflin traut sich ran. Höflin, bis 2019 hauptamtliche Landesposaunenwärterin in Bayern, zum diesjährigen Landesposaunentag.
Und wir waren uns sehr einig darüber, dass das nicht sein kann ohne eine Veranstaltung, die sich auch mit dem Thema des Dritten Reiches beschäftigt. Wie kommt es dazu, dass jemand, der so ein frommer Mensch war wie der Johannes Kuhlow, so unglaublich ernsthaft an der Posaunenchorarbeit interessiert, wie kommt es dazu, dass er darauf reinfällt? Und daraus muss man die Lehre ziehen, wo liegt die Verantwortung in meiner Arbeit? Wozu begeistere ich Menschen? Und an welcher Stelle muss ich ganz vorsichtig sein?
Dort passiert was. Aber eine gesamtdeutsche Aufarbeitung der Geschichte der Posaunenchöre im Dritten Reich und der Rolle des Posaunengenerals Johannes Kuhlow steht aber noch aus.
Und was bedeutet das heute? Wäre es nicht die logische Konsequenz, dass sich die rund 100.000 evangelischen Bläserinnen und Bläser nie wieder vor einen politischen Karren spannen lassen? Oder andersrum, wie politisch darf es sein, wenn man zum Lobe Gottes bläst? Anne Höflin.
Posaunenchöre aber zunächst keine politische Aufgabe, denn das, was die Posaunenchöre eint, ist nicht eine bestimmte politische Überzeugung, sondern die Posaunenchöre sind bunt und vielfältig. Und in dem Augenblick, wo man geneigt ist, einen ganzen Posaunenchor für einen politischen Zweck einzusetzen, halte ich allergrößte Vorsicht für angebracht, egal wie richtig man diesen politischen Zweck im Augenblick findet. Denn das, was Posaunenchöre eint und was ihr Selbstverständnis ist, ist was anderes.
In Berlin sieht man das etwas anders. Jeden Donnerstag treffen sich evangelische Bläserinnen und Bläser vor der russischen Botschaft, um gegen den Krieg in der Ukraine Protest zu blasen.
Keine anderen Waffen als evangelischer Posaunenchor, als unsere Instrumente. Und wir blasen für den Frieden.
Dass es darum geht, diesen Krieg nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Weil der Krieg jetzt nun immer länger dauert und das Bewusstsein dafür immer weiter nachlässt. Und auch dafür stehen wir hier. Wir müssen ja doch ein Statement setzen für den Frieden. Und das ist immer politisch.
Also die Motivation kommt eigentlich aus einer Hilflosigkeit. Und was wir machen, ist Musik. Wir machen ein Gebet sozusagen mit dem, was wir haben. Und das sind unsere Instrumente.
Unterstützt werden sie dabei auch von Traugott Forschner, Koordinator für Bläserschulung und Jungbläserausbildung für die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz.
In dem Moment, wo wir in die Öffentlichkeit gehen, sind wir immer politisch.
Forschner sind politische Töne wichtig, etwa wenn es um Integration geht.
Ich habe etliche Bläser mit muslimischem Hintergrund auch schon da reingezogen. Nicht um die zu konvertieren oder sowas, sondern einfach, weil die so Posaunenchorbläser, chorisch bläserfreudig waren und Freude hatten an der Musik, weil sie diese Musik gar nicht kennen. Und das zieht an und teilt sich mit und man will dazugehören. Ich habe auch einen Bläser über Jahre begleitet, der nie richtig Unterricht hatte bei mir. Der kam von irgendeiner Entziehungskur zurück als junger Mensch und hatte von irgendeinem Therapeuten gesagt bekommen, er soll doch mal bei uns vorbeischauen, weil er sich keinen Musikunterricht leisten konnte und doch gerne Musik. Und so, ich weiß nicht, das wäre so ein ins Leben wieder Eingliederungsposaunenchor.
Auch in Bayern ist man sich sicher, dass Posaunenchöre heute alles andere als homogen sind. Anne Höflin.
Da sitzen Kinder und Jugendliche drin und es sitzen Rentner drin. Es sitzt ein Finanzbeamter drin, ich weiß vom Oberstaatsanwalt. Ich weiß aber auch von Menschen, die haben mithilfe eines Bildungswerks eine Ausbildung abgeschlossen und jahrelang gebraucht, überhaupt irgendwie in einen Beruf zu kommen. Bis jetzt ist in jedem Posaunenchor, den ich über längere Jahre erlebt habe, mindestens ein Mensch drin gewesen, den man unter dem Stichwort Inklusion wahrnehmen könnte. Und eben auch die politische Überzeugung, die mal geäußert werde oder die Lebensweise und der Stil ist vollkommen unterschiedlich von den Menschen, die sich da engagieren.
Und der Posaunenwerkobmann der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands, Steffen Pospischil, schreibt:
Es gibt genauso nicht die Posaunenchorarbeit oder den Posaunenchor, wie es nicht die evangelische Gemeinde in Deutschland gibt oder die eine Form, überhaupt evangelisch zu sein. Und ja, ich weiß auch von Bläsern, die bei den Querdenkern mitlaufen. Von Bläsern, die sich nicht haben gegen Corona impfen lassen. Und ich kenne auch Bläserinnen und Bläser, die da ganz anderer Meinung sind. Und sie alle gehören zu unserer großen Bläserfamilie. Gott sei Dank.
Das Blasen zum Lobe Gottes im Gottesdienst ist das eine. Vielerorts sind Posaunenchöre aber auch eine kulturelle Größe. Zumindest in Görlitz, sagt Gotthard Pissang vom Verein zur Förderung der Posaunenchorarbeit in der Schlesischen Oberlausitz.
Hier sind wir ganz regelmäßig mit dabei, auch im Stadtleben, dass wir zum Beispiel vom Frühjahr bis zum Herbst jeden Sonntag
12 Uhr vom Turm blasen. Das machen Posaunenkorbbläser. Das Blasen an der Neiße oder auf der Brücke oder bei Begegnungen mit Polen und jetzt Ukraine, die Sondergottesdienste. Also da waren wir immer mit dabei. Also es ist eine Präsenz. Also wir sind nicht spezialisiert alles nur im kirchlichen Raum. Auch während der Corona-Zeit war es einfach so selbstverständlich. Wir haben uns unangemeldet einfach in der Nähe von Altersheimen aufgebaut und losgeblasen. Und nach 20 Minuten war es vorbei und sind wir zum nächsten Haus gezogen. Und so, wir haben Luft, wir haben Lust an der Musik und das wollen wir rüberbringen. Und dazu sind wir einfach auch Bürger der Stadt Görlitz.
Dennoch, die allermeisten Posaunenchöre sind an eine Kirchengemeinde angegliedert. Der Mitgliederschwund könnte auch die Posaunenchöre gefährden.
In Görlitz bleiben sie zuversichtlich und sagen, die evangelischen Posaunenchöre haben gerade in der Kirchenkrise eine Zukunft.
Und ich meine, wenn dieser Geist des Wollens und des lebendigen Mitgestaltens so im Chor wirkt, dann ist mir auch um die Anfänger nicht bange, die dann irgendwann erwachsen sind und das weiterführen. Das ist recht lebendig in Swing, also mit sehr guten Komponisten, dieses Geistliche und diese menschliche Verbundenheit, die sowas auch trägt.
Auch wenn sich Kirchengemeinden schon bald beamtete Pfarrerinnen und Pfarrer nicht mehr werden leisten können, der Dienst zur Ehre Gottes gehe weiter, sagt Traugott Forschner.
Ich sehe einen ganz wichtigen Auftrag von der Arbeit, die Posaunenchöre leisten. Das ist so Bildungsauftrag, dieses Vermitteln, was Musik ist und Teamgeist, das Spielen von den Liedern, von diesen Klängen mit Blechblasinstrumenten, das ist wie ein Bekenntnis.
Kerstin Dickhoff ist seit 2000 Landesposaunenwartin in Bayern und sie glaubt an die Zukunft des evangelischen Blechs.
Weil das gerade ein großer Trend ist, dass Eltern mit ihren Kindern gemeinsam anfangen, das Instrument zu lernen. Oder auch Leute, die schon vielleicht eher auf die Rente zusteuern, sich auch sagen, ja, ich möchte noch mal was Neues ausprobieren.
Ein Angebot an alle. Nicht nur Getaufte oder Kirchenmitglieder blasen mit, sondern auch Interessierte, die Gemeinschaft zu schätzen wissen.
Das ist ja das Gute auch bei Posaunenchören, dass die ein niederschwelliges Angebot machen, sich in der evangelischen Kirche zu engagieren. Und dass da nicht jeder erst irgendeine Glaubensprüfung ablegen muss, um da mitspielen zu dürfen, so wie das der Herr Kuhlow damals noch sich ja gewünscht hat oder das als Voraussetzung gesehen hat. Heutzutage ist jeder willkommen, der da Interesse hat. Egal, ob der katholisch ist oder aus der Kirche ausgetreten ist oder von mir aus Moslem ist, ob das toll findet und da gerne mitmacht.
Eben genau darin liegt vielleicht auch die Zukunftsmusik. Anne Höflin.
Dass die Mitglieder in Posaunenchöre sich durch ganz besonders große Treue auszeichnen. Offensichtlich sind es sehr stabile Gemeinschaften, die viele Stürme überstehen können. Auch Stürme, die über die Kirche hinwegfegen und die vielleicht dazu helfen können, auch ganze Gemeinde stabil zu halten.
Sie hörten Schönheit und Schrecken des evangelischen Blechs über Geschichte und Gegenwart der evangelischen Posaunenchöre. Eine Sendung von Thomas Klatt. Es sprachen Bernd Hahn, Susanne Reuter und Matthias Lühn. Technik Benno Gromzig. Regie Michael Wehrhahn. Redaktion Andreas Mein. Produktion Deutschlandfunk 2022.